Mein Vater ging in das Haus rein und hat ihm gesagt, wir sollen jetzt hier einziehen. Och, kam die Frau dann raus. Zu uns kommt niemand. Nein, sie nehmen wir nicht und.
Das ist Isolde Kokott. Sie ist Heimatvertriebene aus dem Sudetenland. In der ersten Folge von Wir Heimatvertriebenen, Hessen und seine Sudetendeutschen, hat sie uns von ihren Erinnerungen an die Vertreibung erzählt. Wie ihre Familie aus ihrem Haus geworfen wurde, wie sie in einem Lager lebten und schließlich mit vielen anderen in einen Güterwaggon gesetzt wurden. Das Ziel? Ungewiss. Dort haben wir Isolde in der letzten Folge verlassen. Wenn ihr diese noch nicht gehört habt, dann solltet ihr das jetzt noch nachholen.
Wir Heimatvertriebenen, Hessen und seine Sudetendeutschen.
Isoldes Geschichte ist eines von vielen Schicksalen Deutscher, die nach dem Zweiten Weltkrieg ihr Zuhause verloren haben und aus den ehemaligen Ostgebieten vertrieben wurden. In Hessen kamen vor allem Sudetendeutsche an, wurden erst Mitbewohner, dann Nachbarn und prägten das Land mit. In dieser zweiten Folge blicken wir auf die weitere Reise von Isolde und ihrer Familie und darauf, wie die Vertriebenen Ablehnung erfahren, wie sie aber auch unterstützt und aufgenommen werden.
Dann kamen wir alle in den Waggon. Zugemacht der Waggon und dann ging's los. Nach Westen. Wir wussten ja nicht, wohin. Blieb der Zug mal stehen unterwegs. Was war? Die Leute stürmten raus, mussten Notdurft machen. Für die ganze Zeit und für die Kinder hatten wir Eimer stehen gehabt. Dass wir überhaupt, denn die Kinder konnten ja nicht so lange.
Die Reise zur tschechisch-deutschen Grenze aus Isoldes früherer Heimat im Osten der Tschechischen Republik würde heute mit dem Auto rund 5 Stunden dauern. Mit dem Güterzug und vielen Zwischenstopps handelt es sich in Isoldes Erinnerung aber um mehr als eine Tagesreise, die die 6-Jährige mit ihrem kleinen Bruder, ihren Eltern und ihrem Großvater und vielen anderen Menschen im Waggon verbringt.
Dann blieb der Zug stehen und da waren wir in Bayern gewesen. Da kamen wir dann auch wieder in ein Lager, sind entlaust worden. Wir hatten ja Läuse gehabt. Und in dem Lager, lauter Betten übereinander, so, da haben wir auch ein paar Tage da gelebt hier. Das Licht brannte immer, weil so viele Läuse da waren. Und wenn die Läuse da kamen, die kamen nur bei Dunkelheit und bei Licht kamen die nichts.
Mit Bayern hat der Zug die amerikanische Besatzungszone erreicht. Die Gruppe der Sudetendeutschen soll vor allem hier, also in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen, unterkommen. Rund 400.000 sind es, die nach Hessen weitergeschickt werden. 300.000 Vertriebene aus anderen Ostgebieten kommen dazu. Insgesamt werden also ungefähr so viele Leute aufgenommen, wie heute in Frankfurt leben. Zwischenzeitlich ist fast jeder 6. in Hessen heimatvertrieben.
Und wir fahren aus Bayern raus. Wir wussten ja auch nicht, wohin.
Von Bayern geht es also Richtung Hessen, auch wenn Isoldes Familie das in dem Moment noch nicht weiß. Die Vertriebenen sollen in die Gebiete gebracht werden, die in Hessen am wenigsten vom Krieg zerstört wurden. Das sind vor allem das Kasseler Umland, Gießen und Lauterbach und der Untertaunus. Dort, wo auch Isolde eine neue Heimat finden wird, werden die meisten Vertriebenen hessenweit aufgenommen. Doch erst wartet ein weiteres Lager auf Isolde und ihre Familie.
Wir sind in Bad Schwalbach gelandet. So. Und wir kamen nach Kettenbach. Und da war wieder ein Lager gewesen, schon vorbereitet für uns. Mittlerweile suchten natürlich die Bürgermeister in den umliegenden Ortschaften, wo können wir die Leute alle unterbringen. Dann auf einmal hieß es so, wir kommen nach Michelbach. Das ist ein 3-stöckiges Haus gewesen, großes Haus. Und da wurden wir abgeladen. Und da saßen wir jetzt. Mein Vater ging in das Haus rein und hat ihm gesagt, wir sollen jetzt hier einziehen. Och, kam die Frau dann raus. Zu uns kommt niemand. Nein, sie nehmen wir nicht. Und. So, da ging die Frau auf dem Bürgermeisteramt und hat sich beschwert, weshalb mir die Familien, die Leute uns nehmen sollten. Und da hat der Bürgermeister gesagt, das müssen in Michelbach sehr viele Leute tun. So viele Leute stehen zur Verfügung, die müssen irgendwie untergebracht werden. Und das war eine Familie gewesen, die keine Kinder hatten und eine Großmutter. Im unteren Stock wohnte eine andere Familie und diese Besitzer wohnten in der Mitte. Und ganz oben war dann Speicher. Da sind wir in den ersten Stock, kamen in ein Zimmer. Und da lebten wir mit 5 Personen. Dann ist diese Familie, die unten war, die ist etwas enger zusammengerückt. und hat uns die Küche zur Verfügung gestellt. So bekamen wir dann die Küche unten.
Isolde und ihre Familie kommen wie Millionen andere in ein zerstörtes Nachkriegsdeutschland. Wohnraum und Kohle zum Heizen sind ohnehin schon knapp. Nahrungsmittel werden rationiert. Nun gilt es noch, die Flüchtlinge zu versorgen. Die amerikanische Besatzungsregierung legt die Aufnahme der Neuankömmlinge und ihre Integration in die Hände der neuen hessischen Regierung.
Wir kamen im September 1946, kamen wir dann nach Michelbach. So, jetzt standen wir da, nichts zu essen, nichts sonst was. Da gingen wir zu den Bauern und haben Kartoffel gebettelt. So, gut. Und dann haben die Bauern auch gesagt, sie können auf die Felder gehen, die sind jetzt abgeerntet und können Kartoffel lesen. Also haben mein Vater und meine Mutter Kartoffel gelesen, Äpfel aufgelesen, dass wir überhaupt was hatten. Was war eben auch früher Hunger. Hunger, das war halt ein sehr geflügeltes Wort. Ach so, und dann haben wir zugeteilt bekommen. Jeder so viel Brot, so groß ist die Familie, so viel Brote und der Großvater kriegt sein Brot. Und ich sehe auch heute, mein Großvater, der hatte dann sein Brot gehabt und da war er ganz stolz. Und das sehe ich heute noch, wie er aus dem Bettstrip springt. Er hat ja auch Hunger gehabt, hat was abgeschnitten und hat's genommen, ist wieder ins Bett hineingesprungen und hat genüsslich sein Brot gegessen, weil er auch Hunger hatte. Wir mussten ja heizen, was in der Küche war, nur ein Ofen gewesen. Also haben wir da Holz gesammelt und dann später haben wir uns ein Wägelchen gekauft und da sind wir Kinder. Jeden Samstag, ob wir wollten oder nicht, mussten wir mit dem Vater mit in den Wald und mussten Holz sammeln.
Die erste Ablehnung hat die Familie hinter sich gebracht, doch Isolde erinnert sich an viel Skepsis, Abstand. Als sie kurz nach der Ankunft eingeschult wird, weint sie, weil sie nicht hin will. Der Vater findet Arbeit in einer Fabrik, doch Einheimische kapseln sich von den Vertriebenen ab. Auf der anderen Seite auch viel Unterstützung, von politischer wie ziviler Seite. Familien, die wenn auch nicht alle freiwillig Vertriebene aufnehmen, Ehrenamtliche, die sie nach der Ankunft betreuen und Menschen, die Kleider spenden.
Anfangs Die Flüchtlinge, so wie sie uns nannten, waren natürlich nicht willkommen, das ist ganz klar. Und die haben Wohnraum weggenommen, sie haben Essen weggenommen und es gab viele, viele Quälereien. Anfangs war es schwierig. Das ist aber dann besser geworden, wie der Wohnraum, wie die Flüchtlinge angefangen haben zu bauen und selbst Wohnraum geschaffen haben, dann ist das alles besser geworden. Aber anfangs war es sehr, sehr schwierig gewesen. Am Anfang war es sehr schwierig gewesen für beide Teile. Aber anfangs ist das ganz normal, dass es nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist.
Historiker Raimund Palecek, den wir schon aus der ersten Folge kennen, erklärt die Dynamik so.
Einmal waren die Ostdeutschen auch für die deutsche Bevölkerung, ich sage jetzt mal, die im Westen gelebt hat oder die eben nicht aus diesen Ostgebieten kam, eine gute Vorlage dafür, sich ein wenig selbst zu entschulden. Man hatte Opfer, die Opfer haben für Hitler bezahlt und mussten das Land verlassen. Das ist die eine Sache. Die andere Ebene ist, dass die Vertriebenen aus Sicht der deutschen Gesellschaft nicht vollwertige, auch Deutsche waren. Man hat von denen eigentlich auch gar nichts gewusst aus den Vertreibungsgebieten, was da für eine Kultur herrscht. Man war überrascht, die sprechen ja auch Deutsch. Hoppla, wie kommt denn das? Es war also auch eine große Unkenntnis vorhanden über diese Personenkreis.
Das neue Leben spielt sich nach und nach ein. Ein zweiter kleiner Bruder kommt auf die Welt, doch auch der Großvater verstirbt und die Mutter erkrankt an Tuberkulose. Sie muss über ein Jahr in einer Lungenheilanstalt verbringen. Isolde erinnert sich an diese Zeit, in der alle anpacken müssen. Der Vater kocht, Bekannte helfen mit dem Haushalt, Nachbarn passen auf den Kleinsten auf. Einige Jahre teilen sich die Familien den Wohnraum, bis Isoldes Eltern eine eigene Wohnung angeboten bekommen.
die Eltern haben, wie wir noch da in dem anderen mehrstöckigen Haus waren, haben wir immer noch gedacht, na ja, irgendwann werden wir doch wieder heimkommen. Die Leute haben immer noch gerechnet damit, sie kommen nach Hause. Und dann, nachdem das dann immer länger dauert, dann haben die gesagt, nee, jetzt kommen wir nicht mehr heim, das geht nicht.
Isoldes Eltern müssen akzeptieren, wir bleiben hier. Anfang der 50er Jahre nehmen Hilfsprogramme mehr Fahrt auf. Starthilfen beim Hausbau werden angeboten und ein Lastenausgleich soll die Vertriebenen für verlorenes Vermögen kompensieren.
Und dann 1949 haben die ersten Flüchtlinge in Michelbach, Karlsbader Straße, Taunusstraße, dieses ganzes Viertel ist entstanden. Da haben die Flüchtlinge einer nach dem anderen sich Grundstücke eben erworben, billig, und dann haben sie eben auch gebaut. Und wie haben sie gebaut? Eben da einen Maurer gehabt und da einen Zimmermann gehabt, der, und da einen Dachdecker. Und dann haben eben meine Eltern mit viel Eigenleistung und Hilfe und da und so sind wir 1955 ins eigene Haus eingezogen. Und da waren wir noch bei den Letzten fast. Und so waren die, ja, Flüchtlinge und Heimatvertriebene, die haben dann dadurch, ist ein ganz, zwei neue Viertel in Trieben, in Michelbach entstanden. Taunusstraße, Karlsbader Straße. Und auch mein Vater, der ist ja im Haus gestorben, auch in seinem Haus. Und wie er alt war und so weiter, dann ging er immer raus und hat sich gegenüber auf die Mauer gesetzt. Und dann guckt er sich sein Haus an und da war er stolz gewesen, dass er das geschaffen hat hier da. Ne?
Fast 10 Jahre, nachdem sie ihren kleinen Bauernhof in Triebendorf verlassen musste, hat die Soldes Familie 1955 wieder den Lebensstandard erreicht, den sie durch die Vertreibung verloren hat. Isolde ist jetzt eine Jugendliche. Sie geht auf die Handelsschule nach Wiesbaden, wird sich dort auch bald ein eigenes Zimmer nehmen. Sie wird ihren Mann kennenlernen, der aus Schlesien wegen der aufkeimenden Vertreibungen fliehen musste, und wird die Erinnerung an die Vertreibung weitertragen. Warum ihr das wichtig ist und wie sie die Erinnerung in ihrer Familie wachgehalten hat, darüber erfahrt ihr mehr in der dritten und letzten Folge von Wir Heimatvertriebenen, Hessen und seine Sudetendeutschen. Und ich möchte der Frage auf den Grund gehen, warum ist das Bewusstsein über die Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg so gering? Und welche Rolle spielen dabei Narrative von Opferrollen und Schuld? Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in Episode 3.
Wir Heimatvertriebenen, Hessen und seine Sudetendeutschen ist ein Podcast der VRM von Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Für Fragen, Anregungen oder Kritik könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an audio@vrm.de. Wir freuen uns auch über eine Bewertung des Podcasts auf dem Podcast-Portal eures Vertrauens.